Liebe Gemeinde, es ist so nötig und so heilsam, dass uns der Karfreitag jedes Jahr wieder vor sich zwingt, damit wir uns niemals daran gewöhnen, was damals passiert ist. Niemals daran gewöhnen. Es hat ja schon seltsame Vorschläge gegeben. Dankeschön. Etwa durch die sogenannte Bischöfin der nordelbischen Kirche, Frau Jepsen, man solle doch das Kreuz als Symbol der Christen ersetzen durch eine Krippe etwa. Das sei ein viel positiveres Symbol. Das Problem liegt woanders. Manfred Siebald hat in einem seiner Lieder gezeigt, dass das Problem nicht darin besteht, dass das Kreuz für uns zu anstößig und grausam geworden ist, sondern zu harmlos. Und so beschreibt er in diesem Lied das kleine Kreuz an deinem Hals. Das steht dir gut, man sieht es, wie es zwischen Knopf und Kragen blinkt, dieses kleine Kettchen. Es müssen ja nicht immer Perlen sein, oft tut es auch ein Kreuz, das so an einem Kettchen schwingt. Was ist mit dem Kreuz passiert? Wer hat es blank poliert? Wer hat es klein gemacht, handlich und süß? Was ist mit dem Mann geschehen? Wer hat den Mann gesehen, der sich für alle dort kreuzigen ließ? Genau das wollen wir heute Morgen miteinander tun. Wir wollen den Mann genau ansehen, wie er dort für uns gekreuzigt wurde. Und dabei einen zentralen Text aus dem Markus-Evangelium miteinander studieren. Als Gemeinde beschäftigt uns ja dieses Markus-Evangelium jetzt schon über viele Monate hinweg, weil wir es in der Bibelstunde fortlaufend auslegen. Wir haben bei unserer Passionsandacht in der vergangenen Woche einen Text aus dem Markus-Evangelium, auch aus diesem 15. Kapitel betrachtet. Und wir wollen jetzt den zentralen Kreuzigungstext des Markus-Evangeliums miteinander lesen. Sie finden ihn auch auf Ihrem Predigtzettel. Markus 15, ab Vers 16. Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, das ist ins Prätorium, und riefen die ganze Abteilung zusammen und zogen ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf und fingen an, ihn zu grüßen. Gegrüßen seist du, der Judenkönig. Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spieen ihn an und fielen auf die Knie und huldigten ihm. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten, und zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte, und sie gaben ihm Myrrhe in Wein zu trinken, aber er nahm's nicht. Und sie kreuzigten ihn. Herr Jesus Christus, lehre uns jetzt, dein Leiden in rechter Weise zu bedenken. Und lass es doch geschehen durch dein Wort, Herr, dass wir dein Kreuz in einer Klarheit sehen und erkennen, wie wir es noch nie vorher gesehen haben, damit wir dich ehren, Herr, und dir danken. Amen. Das Erste, was wir hier sehen, was mit dem Herrn geschieht, ist seine Demütigung. Und darum, das ist das unser erstes Stichwort, was wir festhalten, gedemütigt. Die Soldaten hier treten an in Kohortenstärke einer Abteilung, das waren etwa 400 bis 600 Mann, also ein ziemlich großer Trupp, war da versammelt. Zum großen Teil waren diese Soldaten zusammengezogen aus verschiedenen römischen Provinzen, zum Beispiel aus Syrien. Und nun traten sie dort an, um ihren Dienst zu verrichten. Und die meisten von ihnen wussten sicherlich überhaupt nicht, was sie da taten. Die Szene, wie sie uns beschrieben wird, erinnert an das Drama der vergangenen Nacht. Wenn Sie Markus 14 lesen, dann werden Sie in Markus 14 schon sehen, wie die ehrwürdigen Gerichtsmitglieder, also die hochehrwürdigen Theologen des Sanhedriums, wie die zum Mob geworden sind. In Markus 14, Vers 65 wird diese grausige Szene berichtet, wo es eben von den Schriftgelehrten, von den hohen Priestern, von den Theologen, von den Juristen heißt, da fingen einige an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu verdecken und ihn mit Fäusten zu schlagen und ihm zu sagen, weissage uns. Das ist der Mob des Synhedriums. Und jetzt sind es plötzlich in Markus 15 eben die römischen Soldaten. Zunächst waren sie mit der Geißelung beauftragt worden, das steht in Vers 15, also unmittelbar vor unserem Text, da heißt es, Pilatus ließ Jesus geißeln. Die Geißelung konnte auch als eigenständige Strafe angewendet werden, nicht nur als Vorbereitung einer Kreuzigung. Die Geißelung war auch für sich genommen schlimm genug. Eine kurze Peitsche, Flagrum genannt, mit Lederriemen, am Ende dieser Lederriemen Bleikugeln und Schafsknochen. Die Schafsknochen wirkten wie Widerhaken auf der nackten Haut. Und wenn dann auf den nackten Körper eingedroschen wurde, riss die Haut oftmals auf, es gab tiefe Striemen, einen hohen Blutverlust. Josephus, der Geschichtsschreiber, berichtet von einer Geißelung, dass die Knochen des Gegeißelten richtig sichtbar wurden. Und es konnte passieren, dass so Geschlagene schon ohnmächtig wurden und bereits bei der Geißelung starben. Jesus wird gedemütigt. Aber damit nicht genug. Nach der Misshandlung im Sanhedrin und der Geißelung im Inneren des Prätoriums, also dieses Gerichtsgebäudes, veranstalten sie dann mit Jesus so etwas wie ein seelisches Spießrutenlaufen. Wenn Sie die Verse 16, 17 nehmen, die Soldaten aber führten ihn hinaus in den Palast, das ist ins Prätorium, riefen die ganze Abteilung zusammen, zogen ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornkrone und setzten sie ihm auf und fingen an ihn zu grüßen, gegrüßet seist du, der König der Juden, und schlugen ihm mit einem Rohr auf das Haupt und spien ihn an und fielen auf die Knie und huldigten ihn. Also sie verspotten den König. Sie werfen seinem zerschundenen Körper einen roten Mantel um und flechten ihm aus Zweigen eine Krone, wie wir es eben in der Arie gehört haben, von der Krone. Purpurmantel und Krone, das waren die Insignien eines hellenistischen Vasallenkönigs. Und so spielen sie jetzt mit Jesus, hellenistischer Vasallenkönig. Und die Huldigung ist wahrscheinlich ein Anklang an das Ave Caesar. Gegrüßet seist du. Eine Parodie also auf diesen Gruß für den Kaiser. Und dann schlagen sie im nächsten Moment Jesus mit einem Rohr auf den Kopf, spucken ihm ins Angesicht und fallen dann zum Zeichen der Huldigung wieder vor ihm auf die Knie. Es läuft einem wirklich kalt den Rücken herunter, wenn man diese Beschreibung liest. Diese Mischung aus Hohn und Bösartigkeit, Übermut und blanker Brutalität. Und der, den diese primitiven Schläger hier schinden und drangsalieren dürfen, ist Gott. Und Gott lässt es mit sich geschehen. Es kommt keine Zurechtweisung, keine Klage über seine Lippen. Der, dem alle Machtmittel zu Gebote stehen, der lässt sich zum zweiten Mal innerhalb weniger Stunden zusammenschlagen und entehren von einem Mob. Zu Pilatus wird Jesus sagen, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht gegeben wäre. Er wird gedemütigt. Und dann nehmen die entkräfteten Häftlinge, diesen entkräfteten Häftling, der sich wahrscheinlich kaum auf den Beinen halten kann, und er muss ja seinen Patibulum tragen, diesen Querbalken zum Kreuz. Und dann finden sie einen, der ihm den tragen kann. Sie schnappen sich den Erstbesten, der vorbeikommt, nämlich Simon von Kyrene, das lesen wir in Vers 21. Zwang einen der vorübergehenden Namen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Die Familie wurde später in der Gemeinde bekannt. Und deshalb finden wir hier die Erwähnung ihrer Namen. Jeder römische Soldat konnte damals einen Zivilisten zwingen, einen Gegenstand eine Meile weit zu tragen. Also wenn wir in der Zeit gelebt hätten, hätte irgendein Soldat kommen können, sagen, jetzt trage mir diese Tasche oder diesen Koffer oder eben dieses Patibulum eine Meile weit. Dann musste der Betreffende das tun. Und so geschah es hier mit Simon von Kyrene. Und dann gehört es bei der Kreuzigung immer zum Ritual, dass der Verurteilte aus Abschreckungsgründen durch die Stadt getrieben wurde. Also wenn Sie das in manchen dieser Filme, die ja teilweise sehr fragwürdig sind, aber sehen, dass der zur Kreuzigung geführte durch die johlende Menge getrieben wird. Das ist in der Regel authentisch, das ist historisch. Sie wollten damit abschrecken und sagen, so geht es denen, die sich erheben gegen diesen Staat, gegen dieses Reich. Und so machen sie es auch mit Jesus. Und dann Vers 22 kommen sie dann an die Kreuzigungsstätte. Sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Aramäisch ist der Ausdruck Golgotha, Schädel, und Markus übersetzt das gleich.
Dieser Hügel hatte die Form eines Schädels.
Inzwischen sind sich die Archäologen weitgehend einig, dass das Kreuz in dem Bereich stand, wo sich heute die Grabeskirche befindet. Wenn Sie Bilder davon gesehen haben oder mal dort gewesen sind, es stand das Kreuz wahrscheinlich dort, wo heute die Grabeskirche ist, und das lag damals noch außerhalb der Stadtmauer. Inzwischen liegt es innerhalb der Stadtmauer, damals noch außerhalb der Stadtmauer. Und dann geben sie Jesus, Vers 23, diese seltsame Mischung aus Myrrhe und Wein zu trinken. Das galt allgemein als Beruhigungsgetränk, das war ein jüdischer Brauch. Damit wollte man einerseits die Schmerzen etwas erträglicher machen, andererseits konnte es auch dazu dienen, den Verurteilten ruhig zu stellen, damit man ihn besser ans Kreuz schlagen konnte. Und Jesus nimmt dieses Getränk nicht an, weil er den Kelch des Vaters ganz bewusst bis zur Neige trinken will. Er weiß, dass er diesen Weg zu gehen hat. Und er lehnt dieses Betäubungsgetränk ab. Und jetzt in Vers 24 hat dann das Hinrichtungskommando seine Arbeit fast vollendet. Und da steht dann dieser kurze Satz, und sie kreuzigten ihn. Und jetzt ist es, als ob der Bericht noch etwas näher an dieses Kreuz herangeht. Und wir kommen zum Zweiten. Erstens gedemütigt, zweitens gekreuzigt. Und sie kreuzigten ihn und teilten seine Kleider und warfen das los, wer was bekommen solle. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten, und es stand über ihm geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die hohen Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der Christus, der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Bei Lukas erfahren wir, dass dann später einer der beiden aufhörte, Christus zu schmähen und ihn als den Sohn Gottes erkannte, aber hier noch nicht. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Wir wissen, dass die Römer diese brutale Hinrichtungsart nicht selber erfunden haben, sondern sie haben sie abgeguckt bei den Karthagern. Also die Karthager hatten sie ja in den Punischen Kriegen besiegt, etwa 250 bis 150 vor Christus. Und dann hatten sie von diesen Karthagern das Grausamste übernommen, was sie zu bieten hatten. Nämlich diese furchtbare Kreuzigungsstrafe. Die blieb dann auch im Römischen Reich reserviert für Sklaven und für Nichtrömer. Ein römischer Staatsbürger durfte nicht gekreuzigt werden, selbst wenn er ein Kapitalverbrechen begangen hatte. Und von Cicero, dem Staatsmann, ist der Ausspruch überliefert, es sei unter der Würde eines römischen Bürgers, bei einer Kreuzigung auch nur hinzusehen. Und dann fährt Cicero fort und sagt, Henker und schon das bloße Wort Kreuz sollten fernbleiben, nicht nur dem Leib der römischen Bürger, sondern auch ihren Gedanken, ihren Augen, ihren Ohren. Das war sozusagen das Schlimmste, was man sich denken konnte. Das war der Abschaum, das war die moralische Unmöglichkeit. Und Cicero hätte bestimmt großes Verständnis gehabt für jenes Ehepaar, das sich den Anthroposophen zurechnet und Mitte der 90er Jahre gegen das Kruzifix in den Schulräumen protestierte und prozessierte. Sie wollten ihrem Kind einen so grausamen Anblick nicht zumuten. Und auch Cicero hätte es bestimmt für pädagogisch unverantwortlich gehalten, römischen Schülern diesen grausamen, unkultivierten Anblick eines Kreuzes zuzumuten. Und doch hat Gott dieses Folterinstrument für seinen eigenen Sohn ausgesucht. Wir haben gehört, die Lesung von Psalm 22. Im Psalm 22, 1000 vor Christus geschrieben, werden bereits viele Einzelheiten angekündigt. Zum Beispiel in Vers 19, dass sie das Los werfen um sein Gewand. So steht es hier in Vers 24 in unserem Text. Und auch die Kreuzigung selbst, mit ihren medizinischen Auswirkungen ist in erstaunlicher Deutlichkeit vorgeschattet. Man weiß inzwischen ziemlich genau, was medizinisch eigentlich bei der Kreuzigung passiert ist. Da nahm man in der Regel lange Nägel, zwischen 13 und 18 Zentimeter lang, 1 Zentimeter dick, und trieb sie in das Handgelenk, und zwar zwischen Handwurzelknochen und Speiche. Dabei wurden keine großen Blutgefäße verletzt oder Knochen gebrochen, aber Nerven und Bänder zerstört. Es war relativ blutarm, diese Prozedur, aber furchtbar, furchtbar schmerzhaft. Gerade durch das Einreißen der Knochenhaut. Und dann wurden die Füße unten an dem Stamm befestigt, wie wir das aus manchen Bildern kennen. Die Kreuzesdarstellung, die wir kennen,
haben meistens höhere Kreuze, als das im Original der Fall war. Die waren in der Regel nicht ganz so hoch. Und dann wurden die Füße unten übereinander gelegt und der Nagel in der Regel zwischen dem zweiten und dritten Mittelfußknochen eingeschlagen. Und wieder gilt, es wurden keine Blutgefäße zerstört, aber Knochenhaut und Nerven. Und jetzt kommt das Entscheidende. Warum war die Kreuzigung so quälend, so schmerzhaft? Der Haupteffekt dieser Hinrichtungsmethode bestand in der Behinderung der Atmung. Der Gekreuzigte konnte nicht mehr ausatmen. Das war das Problem. Sie müssen sich das so vorstellen, der Körper hängt an den ausgestreckten Armen, der Brustkorb dehnt sich und irgendwann ist dann keine passive Ausatmung, die für uns alle ganz normal ist, mehr möglich. Das heißt, das Blut wird überladen mit Kohlendioxid, es kommt zu furchtbaren Muskelkrämpfen. Und der Körper spürt das und will ausarbeiten. Und wenn er dennoch ausatmen und wenn er dennoch ausatmen will, dann muss er sich wieder abstützen und den Körper anheben. Aber er stützt sich dann auf diese angenagelten Füße. Jeder Atemzug ist qualvoll und irgendwann ersticken die Gekreuzigten dann in der Regel. So hat man häufig diese Todesursache Ersticken oder auch einen Kreislaufschock oder aber Herzrhythmusstörungen, die zu einem Herzbeutelerguss führen. Das sind in medizinischer Perspektive dann häufig die Todesursachen bei einer Kreuzigung. Und es ist furchtbar, wenn man sieht, wie das in Psalm 22 schon vorgeschattet ist. Auch dieses zu wenig an Flüssigkeit, dieses Austrocknen in Vers 16 etwa, wo es heißt, meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und dieses Auseinanderreißen der Körperstatik, dieses Körpers, der sich nicht mehr halten und nicht mehr wehren kann. Vers 15, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Und dann dieses Herzrasen und die Rhythmusstörung. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Es ist erstaunlich, wie das hier schon sich angedeutet findet. Und wir müssen uns klar machen, dieser Psalm entstand 1000 vor Christus etwa. Das heißt, zu einer Zeit, da gab es noch keine Karthager, von denen die Römer das später gelernt haben, 250 bis 150 vor Christus. Hier hat Gott 1000 Jahre vor Christus diese Kreuzesstrafe schon angedeutet und angekündigt. Und das heißt auch, als der Herr Jesus Christus auf die Erde kam, er kannte das Wort Gottes vollkommen. Da kannte er natürlich auch diesen Psalm 22. Und er wusste genau, was auf ihn wartete und was er würde durchmachen müssen. Und dann liest sich im Folgenden dieser Bericht wie ein Protokoll. Vers 25, es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Man fängt in der Regel etwa um 6 Uhr an zu zählen, also um 9 Uhr. 9 Uhr vormittags wird das Kreuz aufgerichtet. Und dann ist über diesem Kreuz dieser Titulus angebracht, die Anklageschrift gewissermaßen, König der Juden. Das war einerseits die Verspottung durch das Synhedrium, also diese jüdische Gerichtsbarkeit. Das war aber für Unwissende der Vorwurf, Jesus hätte eine Revolte anzetteln wollen, was überhaupt nicht der Fall war. Und dieser Titulus König der Juden suggerierte denen, die keine Ahnung hatten, da hat einer sich mal wieder zum Aufrührer und Volksführer gegen die Römer gemacht. Hochverrat. Und dann Vers 27. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einer zur Rechten, einer zur Linken. Jesus hängt dort in schlechtester Gesellschaft. Und dann bricht in Vers 29 noch einmal massiv alles auf. Die Lästerung, das Verspotten, die Verschmähung, dieses Schütteln der Köpfe, was hier berichtet wird in Vers 29, das war ein Ausdruck der Verachtung. Das war nicht einfach nur Staunen, sondern wenn man jemanden deutlich öffentlich verachten wollte, dann stellte man sich vor ihn und schüttelte den Kopf. Das war auch ein Teil der Schmähung, die Jesus zugedacht war. Und es kommt einem vor, wenn man diese Verse liest, wie sie Jesus verhöhnen, als ob der Teufel mit aller Macht und Massivität die letzten Register ziehen würde. Und diese dämonische Dimension des Kreuzes, auch das finden wir in Psalm 22 angedeutet, wo von den Hunden die Rede ist, die den, der da leidet, umgeben und von der Macht der Finsternis, die sich um dieses Kreuz zusammenballt. Und das Zynische daran ist, dass sie von Jesus gerade das fordern, was er könnte, worauf der Herr aber bewusst, und hierauf kommt jetzt alles an, bewusst verzichtet, nämlich auf den Einsatz seiner Macht. Verstehen Sie, es wäre für Jesus ein leichtes gewesen, vom Kreuz zu steigen
und die Leute zu beeindrucken mit seiner Macht. Und dann rufen sie hier, er hat anderen geholfen, kann sich selber nicht helfen. Ist er der Christus? Dann beweise er seine Macht, dann steige er vom Kreuz. Aber der Herr lässt sich binden. Er kann nicht hinabsteigen vom Kreuz, da haben sie recht. Denn er will uns ja retten. Er hat anderen geholfen, er kann sich selber nicht helfen. Weil er für uns sterben muss und sterben will, darum kann er sich selber nicht helfen. Und nachdem Jesus dann 3 Stunden in der immer drückenderen Hitze gehangen hat, 9 Uhr, und jetzt wird es immer heißer, es geht immer mehr in die Mitte des Tages hinein, da spitzt sich die Lage nochmal zu, es wird plötzlich stockfinster, Vers 33, und zur 6. Stunde, also mittags um 12, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Überlegen Sie mal, was das für ein Schrecken ausgelöst haben muss. Unter den Leuten, die dabei standen, mittags um 12, plötzlich stockfinster. Da, wo die Sonne eigentlich am höchsten steht, zieht sich der Himmel zu. Es sind nicht nur ein paar Gewitterwolken, sondern 3 Stunden tiefe Finsternis. Und das ist Gottes erster Kommentar zu dieser Kreuzigung. Eine Welt, die Gott tötet. Eine Welt, die Jesus ablehnt, stürzt sich selbst in die Finsternis. Das ist Gottes Kommentar des Kreuzesgeschehens. Und es ist interessant, aus jener Zeit sind uns ja außer dem Neuen Testament nicht sehr viele Schriften erhalten. Und trotzdem gibt es außerhalb der Bibel einen Hinweis auf dieses Naturereignis. Und zwar durch den Geschichtsschreiber Tallus. Tallus, der schrieb seine Geschichte etwa 20 Jahre nach diesen Ereignissen. Und Tallus weiß zu berichten von einer großen Finsternis. Er erklärt das dann als Sonnenfinsternis, was nicht stimmen kann, da in jenen Tagen Vollmond war und bei Vollmond keine Sonnenfinsternis möglich ist. Aber der Hinweis ist wertvoll, dass auch Tallus weiß, es gab eine Finsternis. Selbst ein römischer Geschichtsschreiber muss diese Tatsache festhalten. Und jetzt überlegen Sie, was der Herr Jesus gesagt hat. Er hatte gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und in dem Augenblick, wo das Licht stirbt, wo das Licht ausgepustet wird, in dem Augenblick, wo das Licht von der Welt genommen wird, da bleibt nur noch die Finsternis ohne Jesus. Nimm Jesus weg und du hast nur noch Finsternis. Und unser Problem heute ist, dass die Finsternis in unserem Leben und in unseren Herzen ohne Jesus, dass das nicht so sichtbar und greifbar wird wie in jener Stunde. Aber die Wahrheit ist dieselbe und da geht dieser Riss durch die Schöpfung vor den Augen aller Leute. Gottes sichtbarer Kommentar. Lösch das Licht und du hast nur noch Finsternis. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig zu sehen, dieses Gericht, das trifft auch Jesus. Verstehen Sie, die Finsternis steht nicht nur als Gottes Strafe für das, was die Menschen getan haben, sondern diese Finsternis bedeckt auch Jesus. Das Kreuz steht nicht auf einem erleuchteten Hügel und ringsherum ist alles finster, sondern die Finsternis bedeckt das Kreuz mit. Jesus ist auch eingehüllt in die Finsternis. Jesus steht auch unter dem Gericht des Vaters. Und das ist der dritte Aspekt, den wir hier sehen. Gedemütigt, gekreuzigt und jetzt kommt das Schlimmste. Drittens, getrennt. Getrennt von Gott, getrennt vom Vater. Und darum dieser furchtbare Aufschrei Jesu zu der 9. Stunde, Vers 34, rief Jesus laut, Eli, Eli, lama saftani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie, siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken und sprach, halt, lass sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Verstehen Sie, das Gericht dieses Tages trifft nicht die Frevler, es trifft nicht die Gleichgültigen, es trifft nicht mal die Henker, sondern es trifft Gottes Sohn am eigenen Leibe. Und was in diesen furchtbaren Stunden passiert, das haben später die Apostel wieder und wieder erklärt. Sie haben es erklärt, so wie der Jesus es ihnen selber erklärt hatte. Paulus etwa schreibt in 2. Korinther 5, Vers 21, was geschah da am Kreuz? Und jetzt kommt das Zitat. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und das heißt, Jesus hat unsere Sünde nicht nur getragen, sondern er wurde zu unserer Sünde gemacht. Er ist zur Sünde geworden. Obwohl er ohne jede Sünde in seinem Leben immer gewesen ist, in seinem Denken, Handeln und Reden. Aber jetzt wird er zur Sünde gemacht. Und bitte verstehen Sie das recht, das ist keine abstrakte Theologie, die ich hier verhandle. Das ist nicht das, was so manche den Sühnegedanken der Bibel nennen, sondern das ist die knallharte, grausame Realität. Gott packt jetzt die Gottlosigkeit und die Schuld aller Zeiten auf seinen Sohn drauf. Und der bekommt sie zu spüren mit voller Wucht. Ihre Schuld und meine Schuld. Und das war für Jesus noch viel schlimmer, weil er ja nie Sünde am eigenen Leib gekannt hat. Also wenn einer immer Schmerzen in seinem Fuß hat, wenn die Schmerzen dann noch ein bisschen doller werden, der hat sich dran gewöhnt. Aber wenn einer nie Schmerzen erleidet und plötzlich trifft ihn die Schmerzattacke mit voller Wucht, dann empfindet er das auch noch viel härter. Und der Herr Jesus, der nie Sünde gehabt hat, den trifft jetzt unser aller Schuld. Das ist nicht mehr zu fassen und zu erklären, aber so geschieht's hier. In diesen Stunden am Kreuz, da hat Gott etwas gemacht, was wir nie ganz ausloten werden. Da hat er wirklich deine Schuld und meine Schuld genommen. Und er hat sie draufgepackt auf das Herz seines Sohnes. Ich weiß nicht, wie das im Einzelnen geschehen ist. Aber es ist so geschehen, dass Jesus zur Sünde wurde. Dass er durch und durch sündig wurde. Er, der nie eine Sünde hatte. Und Paulus sagt an anderer Stelle in Galater 3, dass der Herr Jesus zum Fluch wurde für uns. Und da hat sich an Jesus bewahrheitet, was im 5. Buch Mose Kapitel 21, Vers 23 steht. Da steht in 5. Mose 21, 23, verflucht ist, wer am Holz hängt. Das war in Israel so bei einer Steinigung. Da haben sie jemanden zu Tode gesteinigt und dann aus Abschreckungsgründen an einen Baum gehängt, ausgestellt, die Leiche als Zeichen des Fluches. Und daran knüpfen jetzt die Hohepriester an. Vielleicht wollten sie deshalb Jesus auch so ausgestellt, hängend an diesem Baum, damit deutlich wird, er ist verflucht, er ist verflucht, er ist von Gott verflucht. Und jetzt wird klar, warum Jesus vom Vater verlassen sein musste. Diesen Ausruf hat der Herr wahrscheinlich auf Aramäisch getan. Und auf Aramäisch heißt es Eloi, Eloi, lema sabachthani. Und bei Matthäus, dann haben wir auch schon die Übersetzung, die hebräische Übersetzung, Eli, Eli, lama asaftani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir müssen das richtig verstehen, diesen Ausspruch Jesu. Das war jetzt nicht ein Anflug von Zweifel, der den Herrn plötzlich überkam. So als ob Jesus am Kreuz in der Gefahr stand, den Mut zu verlieren. Das war es nicht. Jesus hat nicht den Mut verloren. Jesus hat sich nicht vom Vater verlassen gefühlt in einem Anflug von Zweifel. Sondern Jesus war vom Vater verlassen. Was Jesus hier ausruft, ist nicht ein Gefühl, sondern eine Tatsache. Jesus war von Gott verlassen. Was Jesus in die Finsternis hinausschreit, das ist seine Situation. Gott von Gott verlassen. Der Vater trennt sich vom Sohn. Natürlich hat der Herr Jesus nicht aufgehört, in diesen Stunden Gott zu sein. Am Kreuz starb nicht ein Mensch, sondern Gott. Aber eines hat Jesus in diesen Augenblicken nicht gehabt, was er sonst immer hatte, in jeder Sekunde seines Lebens auf dieser Erde. Er hatte nicht die enge, unverbrüchliche Gemeinschaft mit dem Vater. Und deshalb getrennt, auf eine geheimnisvolle Weise, die wir nicht ergründen können, wurde der Sohn abgeschnitten von der Verbindung zum Vater. Und wissen Sie, wodurch das noch unterstrichen wird? Durch die Anrede, mit der Jesus den Vater in diesen Momenten anspricht. Hier steht plötzlich hier steht nicht mein Vater, warum hast du mich verlassen, sondern mein Gott, warum hast du mich verlassen. Jesus hat immer den Vater Vater genannt. Und hier sagt er mein Gott. Ich habe mal versucht, mir das mit einem ganz schwachen Vergleich klarzumachen, was das bedeutet haben muss, wenn ein Vater mit seinem kleinen Sohn irgendwie unter große Menschenmengen geht und immer versucht, ihn festzuhalten. Und solange der Sohn merkt, er ist an der Hand des Vaters, dann weiß er, es kann mir nichts passieren. Und wenn es schlimm wird, dann nimmt der Vater mich eben und setzt mich auf Huckepack oder irgendwie bringt er mich durch. Und diese Situation dann, die beiden zusammen und plötzlich kommen irgendwelche Raudis, drängen sich dazwischen. Und der Sohn geht verloren in der Menschenmenge und schreit Vater und der Vater schreit nach dem Sohn und sie verlieren sich aus den Augen und sie finden sich nicht. Das ist so ein bisschen vielleicht, um nachzuempfinden, ein bisschen ein schwaches Beispiel, was der Vater empfindet und was der Sohn empfindet, wenn sie so gewaltsam getrennt werden. Die Verbindung zum Vater war für den Herrn Jesus das Ein und Alles. Er hat immer wieder betont, ich und der Vater sind eins, Johannes 10, Vers 30. Auch während Jesus auf der Erde war, ist diese Verbindung niemals abgerissen. Nur jetzt, an diesem schrecklichen Karfreitag, als der Vater ohnehin schon die Sünde aller Zeiten auf den Sohn draufpackt. In dieser grausamen Situation, als es ohnehin schlimmer nicht mehr kommen kann für Jesus, ausgerechnet da, wo er durch die tiefste Tiefe geht. Ausgerechnet da ist die Verbindung zum Vater getrennt. Und es muss so sein, sagt die Schrift. Das heißt, die Sünde, mit der Jesus nie persönlich verbunden war, darf ihn jetzt packen. Und der Vater, von dem Jesus nie persönlich getrennt war, der muss ihn jetzt verlassen. Wissen Sie, es hat nassforsche Theologen gegeben, die haben gesagt, was kann so schlimm sein für einen zu sterben, der doch weiß, dass er aufersteht. Die Leute haben nichts kapiert. Sie haben nicht ein Fünkchen von dem kapiert, was passiert ist in diesen Stunden. Und Spurgeon hat diese Notwendigkeit dieses Risses zwischen Gott und Gott sehr gut beschrieben. Er hat gesagt, Jesus trug die Sünden der Sünder. Darum musste er wie ein Sünder behandelt werden, obwohl er kein Sünder war. Der große oberste Richter, sagt Spurgeon, kann dem, der die Schuldigen vertritt, kein Lächeln schenken. Gott verabscheut die Sünde. Selbst wenn der Sohn sie trägt, um sie aus der Welt zu schaffen, bleibt doch die Sünde als solche abscheulich. Und der sie trägt, kann nicht gleichzeitig in froher Gemeinschaft mit Gott stehen. Das war eine bittere Notwendigkeit. Zitat Ende. Gott wurde von Gott getrennt für kurze Zeit, damit der Mensch nicht für alle Ewigkeit von Gott getrennt bleiben muss. Und liebe Glaubensgeschwister, diese Gottverlassenheit Jesu, die redet sehr laut zu uns. Die redet sehr laut zu uns, denn Gott zeigt uns an dieser Stelle, wie grausam und wie schrecklich Sünde ist. Wie ernst der heilige Gott Sünde sieht, auch meine Sünde und ihre Sünde. Und darum lasst uns nicht mit der Sünde spielen. Lasst uns Sünde, welcher Art auch immer, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Lasst uns sehen, was sie den Herrn gekostet hat. Und die Soldaten, die verhöhnen dann dieses Zitat, Eli, Eli oder Eloi, Eloi, lama saftani, führen hier den Anklang an Elia raus und sagen, ach, ruft er den Elia? Elia als Beistand? Und dann geben sie ihm wenigstens etwas gegen den Durst, diesen Sauerwein, das war so die Bierflasche der Soldaten, Wasser, etwas billig mit Wein gemischt, aber gut gegen den Durst. Das ist die Lage. Und dann noch am Kreuz. Am Kreuz hat der Vater die Gemeinschaft mit dem Sohn wiederhergestellt. Da hat er diesen Riss wieder heil gemacht. Denn hier steht am Ende, dass Jesus geschrien hat. Vers 37. Jesus schrie laut und verschied. Markus sagt nicht, was der Herr Jesus geschrien hat. Aber das erfahren wir, Gott sei es gedankt, durch Johannes 19, Vers 30 und durch Lukas 23, Vers 46. Was hat Jesus noch geschrien? Er hat geschrien, es ist vollbracht. Und der Herr hat geschrien, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Da hat er wieder Vater gesagt. Also wir wissen durch die anderen Evangelisten, was der Herr Jesus geschrien hat. Und daran sehen wir, dass dieses getrennt für einige furchtbare Zeit dort passierte. Aber dass noch am Kreuz, als die Schuld gesühnt und die Sünde getragen ist, der Herr den Riss wieder schließt. Und so beginnt hier der Durchbruch. Und das lesen wir dann am Schluss in dem letzten Vers. Als das passierte, Vers 38, und der Vorhang im Tempel, also im Zentrum in Jerusalem, zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus, gedemütigt, gekreuzigt, getrennt, aber jetzt viertens geöffnet der Weg zu Gott. Sie müssen sich das so vorstellen, im Tempel war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt Hochbetrieb. Viele waren draußen auf diesem Hügel, haben diese Hinrichtung miterlebt, aber es waren sehr, sehr viele im Tempel zu jeder Zeit, Passafest, tausende von Pilgern, zahllose Priester im Einsatz. Nur in diesen wichtigsten Raum, ins Allerheiligste, darf keiner rein sehen, geschweige denn rein gehen. Auch die Priester dürfen das nicht. Das ist verschlossen. Und von Josephus wissen wir, dass ein dicker blauer Vorhang das Allerheiligste verschloss, kunstvoll verziert, ganz dicker Stoff, ehrfurchtsvolle Schranke, die sagte, der Weg zu Gott ist nicht frei. Dieses Allerheiligste, das war das besondere Zeichen für die Gegenwart Gottes. Und natürlich wussten die, dass Gott da nicht körperlich sitzt in diesem Raum. Aber das erinnerte sie daran, Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist ein lebendiger Gott. Und wir können es uns nicht leisten, ohne Opfer vor ihn zu treten. Und wir können es uns nicht mal leisten, mit Opfer direkt da einzutreten in diese Gegenwart. Und deswegen durfte das der hohe Priester auch nur einmal im Jahr. Und diese Predigt, die wird plötzlich zerrissen. Verstehen Sie, als Jesus die Sünde in sich aufgesogen hat, als der Herr die Sünde weggetragen hat, als er die Strafe für dich und für mich gebüßt hat, als er gerufen hat, es ist vollbracht, da zerreißt dieser Vorhang von oben nach unten. Das heißt, Gott greift ein. Gott greift von oben ein. Gott macht den Weg frei. Gott beseitigt die Schranke. Gott reißt das Gitter auf. Gott ruft den Tag der offenen Tür aus und der gilt von da an für immer. Und genauso laut wie der geschlossene Vorhang vorher gepredigt hat, predigt jetzt der zerrissene Vorhang. Und er sagt, der Weg zu Gott ist frei. Der Weg zum heiligen Gott ist frei. Endgültig zerrissen, endgültig gezweiteilt von oben an bis unten aus. Und damit ist nun endgültig die neue Zeit angebrochen. Das ist die Wende der Weltgeschichte in jenen Stunden. An jenem Tag. Und dieser zerrissene Vorhang, der begegnet uns auch im Abendmahl. Das Abendmahl nimmt genau diese Botschaft auf und sagt, komm zum Kreuz. Der Weg ist frei. Christi Leib für dich gegeben. Christi Blut für dich vergossen. Kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, werden wir uns gleich in der Liturgie zurufen. Freundlich, der Heilige, freundlich. Weil er alle Sünde auf den Herrn Jesus Christus draufgepackt hat. Und weil jetzt alle, die sich zu dem Herrn Jesus hinflüchten und die ihn anflehen um Vergebung und die ihn anbeten als Gott und Herrn, weil alle, die gerettet werden auf ewig, weil sie freien Zugang haben zum heiligen Vater im Himmel. Das ist Karfreitag. Und wissen Sie, unsere große Gefahr ist manchmal, dass wir das hören, dass wir davon vielleicht auch beeindruckt sind, wenn wir es lesen. Und anderthalb Stunden später sitzen wir wieder beim Karfreitagsbraten. Als wäre nichts geschehen. Und 30 Minuten später reden wir wieder miteinander, als wäre nichts geschehen. Und so lasst uns doch Gott darum bitten, dass das, was hier passiert ist, dass das wirklich unser ganzes Leben prägt. Dass wir es nicht mehr vergessen. Und dass es bis hinein in die letzten Winkel unseres Alltags uns nicht mehr loslässt, was der Herr für uns getan hat. Er hat alles getan für dich und für mich. Er wurde gedemütigt für dich und für mich. Er wurde gekreuzigt für dich und für mich. Er wurde vom Vater getrennt für dich und für mich. Und er hat den Vorhang zum Vater geöffnet auf ewig für dich und für mich. Wie kann man anders darauf antworten, als es Friedrich von Bodelschwingh in seinem Karfreitagslied getan hat? Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Das ist die Frage. Man kann auch nach diesem Kreuz weiterleben, ohne dem Herrn sein Herz zu geben. Man kann sein Herz selber behalten. Mit all der Schuld und all der Bockigkeit und Grobheit und all dem Trotz. Wir können unser Herz selber behalten und ohne den Gekreuzigten weiterleben. Aber er ruft uns und er lädt uns ein und sagt, gib mir dein Herz. Sodass auch du dann dieses von Herzen mitsingen kannst. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Gehört dein Herz ganz dem Mann von Golgatha? Amen.